weil du lebst, lebt Erwartung in uns, dass du in unserer Mitte bist, dass der Heilige Geist uns dich offenbart. Und nur darum geht es, dass wir dich erkennen und dich leben können. Schenke, dass das heute dazu beiträgt, dein Wort, dein Geist, dass wir ein anderes Leben führen können. Amen. Wie sieht es aus heute mit dem Kindergottesdienst? Kommt ihr Kinder bitte mal nach vorne. Und Sebastian, das wäre schön, wenn du auch nach vorne kommst und dass wir gemeinsam beten können.
Ja, lasst uns die Hände ausstrecken für die Kinder, lasst uns sie segnen. Ich mache das Abschlussgebet dann. Jesus, wir danken dir für die Kinder, Jesus, Herr. Danke, dass du sie geschaffen hast, Jesus, Herr. Danke für die wunderbaren Geschöpfe, Herr. Danke, dass es deine Kinder sind, Jesus, Herr. Und wir wollen sie segnen in deinem Namen, dass sie dir folgen, dass sie zu dir gehören, dass ihre Namen im Buch des Lebens aufgeschrieben sind, Herr. Dass sie einfach eine Leidenschaft haben für dich, dass sie eine Begeisterung haben für dich. Wir wollen beten, dass dein Name bei ihnen aufgerufen ist, Herr. Wir wollen sie segnen in deinem Namen, dass sie heute gut mitmachen, dass sie aufmerksam sind, dass sie diszipliniert sind und dass sie einfach hören und sehen, Jesus, ja. Ich bitte dich einfach um deine Gnade für die Kinder, dass du sie erfüllst mit Herrlichkeit, mit Kraft und Stärkung, Jesus, ja. Jesus, ja, wir danken dir für die Kinder. Danke, dass du uns, unsere Gemeinde, Kinder geschenkt hast. Kinder sind wunderbare Geschöpfe und sie sind von dir. Und dafür danken wir dir und loben dich. Wir danken dir für ein jedes einzelne Kind, das hier steht, Herr. Es ist von dir geschaffen, es ist von dir gemacht, es sind deine Kreationen. Und wir wollen einfach beten, dass wirklich ein jedes Kind zu dir gehört, dass ein jedes Kind einfach dich anruft, dass ein jedes Kind zu dir ruft und einfach dich annimmt als den Herrn und Erlöser. Wir wollen beten, dass sie wirklich mit offenen Herzen heute auch kommen in den Kindergottesdienst, dass sie wirklich einfach dein Wort bereitwillig aufnehmen, dass sie diszipliniert sind und dass sie wirklich interessiert sind, Herr, für dein Wort und für dein Evangelium. Wir segnen die Kinder in deinem Namen, dass sie wirklich selber auch zu Botschaftern deiner Liebe werden, im Kindergarten, der Schule, überall, wo sie sind, dass einfach deine Herrlichkeit durch sie strahlt, Jesus, Herr, dass du einfach mit diesen Kindern bist, dass sie auch ihren Eltern gehorsam sind, dass sie einfach wirklich wunderbare Geschöpfe sind, Jesus, Herr. Dein Wort sagt, aus den Munde der Kinder und Säuglinge hast du einen Lobpreis bereitet und wir wollen beten, dass das auch bei unseren Kindern zur Entfaltung kommt, dass du einfach dir einen Lobpreis bereitest aus dem Mund der Kinder und Säuglinge, die hier stehen, und dafür danken wir dir und loben dich, Herr. Sei du bei ihnen und beschütze ihre Herzen, dass sie einfach in dieser Welt, wo so viele Dinge sie abbringen wollen von dir, dass sie da einfach dir folgen und dass sie wirklich auf dich ihren Blick gerichtet haben. Wir segnen die Kinder in deinem Namen, dass du mit ihnen bist und sie einfach beschützt und bewahrst und behütest in deinem Namen. Amen.
Fragen. Das ist das, was der Herr Jesus sehr geliebt hat. Oft kamen die Juden und haben Jesus Fragen gestellt und nicht selten aus einem falschen Motiv heraus. Er hat sie aber beantwortet. Wer fragt, der weiß nichts. Und das ist die Haltung, die wir einnehmen müssen. Die Jünger haben Jesus immer wieder gefragt: Was verstehst du darunter? Wie hast du das gemeint? Wer fragt, stellt sich unter Gottes Wort und sagt: Herr, du bist mir zur Weisheit gemacht, ich weiß es nicht. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, gibt es eine Trinität Gottes? Was würdet ihr antworten? Ich weiß nicht, ob alle ja sagen. Wenn ihr ins Internet schaut, gibt es ganz viele Leute, die sagen nein. Jetzt haben wir ein Problem. Die Kinder Gottes sagen ja, die Kinder Gottes sagen nein. Und wir müssen wissen, was das Wort sagt. Nun ist es in der Bibel so, es gibt überhaupt keine Lehre. Das lernen uns zwar die Theologen, aber ich sage es mal auf Deutsch, die Theologen lügen sehr viel. Paulus hat nämlich nie gesagt, Ich möchte nicht wagen, von etwas zu reden, was Christus mir nicht gelehrt hat, sondern er hat gesagt, ich möchte nicht wagen, von etwas zu reden, was Christus in mir nicht gewirkt hat. Er hat also Erfahrung gemacht mit diesem Gott und die Erfahrung hat er gelehrt. Wenn wir also über die Trinität sprechen, sprechen wir nie über eine Lehre, sondern wir sprechen über Leben. Die Frage ist, wenn es eine Trinität gibt, das müssen wir erstmal jetzt prüfen, welche Konsequenz hat das für das Leben? Bei der Mission beispielsweise oder hier in unserer Gemeinde? Nie geht es um eine Lehre. Christus ist nicht unsere Lehre, Christus ist unser Leben und dieses Leben lehren wir. Wir haben ein Problem. Wir haben den Begriff Trinität. Steht aber nicht in der Bibel, zumindest nicht so. Und das ist das erste Problem. Wenn wir Wahrheiten Gottes erklären wollen und wir nehmen Begriffe, die nicht in der Bibel stehen, können wir missverstanden werden. Das liegt aber dann an uns und nicht an denen, die uns hören. Was bedeutet Trinität? Mal die nächste Folie. Die katholische Kirche hat diesen Begriff eingeführt. Er kommt aus dem Griechischen und Lateinischen. Ungefähr 300 Jahre nach Christus haben sie die Trinitätslehre veröffentlicht. Und deshalb sagen die einen, es gibt eine Trinität, und die anderen sagen, nee, das ist eine Irrlehre, das haben die Katholiken erfunden. Jetzt stehen wir vor dem Rätsel. Was meint die damit? Die katholische Kirche hat noch einen zweiten deutschen Ausdruck eingeführt und der ist zwar altmodisch, bringt aber die Sache schon ziemlich auf den Punkt, dass Gott eine Dreifaltigkeit ist. Das klingt ein bisschen altmodisch, aber sie meint damit, dass Gott sich in drei Personen entfaltet. Da kann man sich wenigstens ein bisschen was vorstellen. Die lutherischen Christen haben wieder mal was falsch gemacht. Die sprechen nämlich, ich habe ja so einen Knibbel da, die sprechen vom dreieinigen Gott. Falscher kann man es gar nicht bezeichnen. Nehmen wir mal an, du fragst mich etwas und ich sage, pass mal auf, ich muss erst mal mit meiner Frau sprechen. Und dann sage ich zu dir, wir haben miteinander gesprochen, wir sind uns einig. Was bedeutet das? Meine Frau und ich stimmen überein in der Meinung. Das wurde 300 Jahre nach Christus überhaupt nicht bezweifelt, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist übereinstimmen. Wisst ihr, was bezweifelt wurde? Dass Jesus Gott ist und dass der Heilige Geist ebenfalls Gott ist. Das wurde angezweifelt. Und deshalb hat die katholische Kirche gegen diese Irrlehre, wie sie sagt, sind sie vorgegangen und haben gesagt, es gibt eine Trinität Gottes. Und wir sollten uns angewöhnen, nicht dreieiniger Gott zu sagen, denn Einigkeit ist was völlig anderes als Einheit. Das sind zwei grundverschiedene Dinge. Die Bibel kennt das Wort Einigkeit überhaupt nicht, sondern nur Einheit. Kommen wir später drauf. Wir sollten lieber sagen, der dreieine Gott. Und das bedeutet drei in einem und einer in drei. Können wir jetzt immer noch nichts damit anfangen, aber jetzt haben wir wenigstens geklärt, dass es nicht um eine Einigkeit geht, sondern um eine Einheit. Jetzt müssen wir mal rausfinden, was die gemeint haben, die Katholiken, drei in einem, einer in drei. Mal die nächste Folie. Wir haben nämlich ein Problem. Die Bibel sagt, Gott ist einer. Ein Herr, ein Geist, ein Gott. Gott, der Vater, das steht immer zusammen. Also drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber sie sagen, Gott sagt, es ist einer. Und hier steht, du glaubst, dass Gott einer ist. Das sind die Bibelstellen, gibt noch jede Menge mehr, wo die Geschwister sagen, die Trinität ist eine Irrlehre. Hier steht doch, dass Gott einer ist. Und für uns Menschen bedeutet es, Gott ist eins. Wir haben einen Mathematiker, Diplom-Mathematiker unter uns, da wird man das bestätigen, dass 1 plus 1, 1 gleich 1 ist. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Gott hat schon vor ein paar tausend Jahren den Menschen gesagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Wir glauben das bloß nicht. 99,9% unserer Gedanken stimmen nicht mit den Gedanken Gottes überein. Und deshalb müssen wir alles, was uns Leute sagen, immer fragen: Gott, siehst du das genauso? Ist das genau deine Logik oder ist das nur die Logik meines Mathelehrers und der Rest der Welt? So müssen wir immer vor das Wort gehen. Egal, was euch ein Mensch sagt, siehst du es genauso? Das ist die erste Frage, die wir immer Gott stellen. Und entweder Gott bestätigt das, dann habe ich mal Gottes Gedanken, oder ich muss meine Gedanken erneuern lassen. Übrigens ist das genau das, was uns Christen angetragen wird. Lasst eure Gedanken erneuern. Also gehen wir jetzt mal wirklich ganz praktisch nach, was versteht Jesus unter eins? Die nächste Folie. Merkt ihr, was jetzt passiert? Ich und der Vater, wir sind eins. Tschack, ist unsere Logik dahin. Wir ist auf jeden Fall mehr als eins. Wir wissen noch nicht, wie viel wir ist, aber es ist nicht mehr eins. Wir sind einer. Das ist Gottes Logik. Wir sind einer. Ich habe es deshalb nochmal hier hingeschrieben, um es euch auch nochmal zu erklären. Das griechische Wort, was der Grieche einfach verwendet, ist heiß. Gott ist nicht cool, er ist heiß. Er ist einer. Einmal ist es eine Kardinalzahl, also die Eins, so wie wir die Eins kennen. Dann bedeutet das im Griechen noch eine ganze Menge mehr, unter anderem einer. Und das Wort Einheit wird auch von diesem Wort abgeleitet. Der Grieche hat nur ein einziges Wort. Und mit diesem Wort bezeichnet er Eins, Einer, Einheit. Also, wir können genauso übersetzen, wir sind einer. Und jetzt haben wir eine völlig neue Logik. Und jetzt wissen wir immer noch nicht, wie das Jesus meint. Wir wissen aber, dass Jesus nicht meint, eins gleich eins, sondern wir sind einer. Nächste Folie. Hier erklärt nun Jesus, und das müssen wir jetzt wirklich mal schön durchdenken, was eins ist. Passt mal auf. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, so mögen auch sie in uns sein. Unsere Logik war eins gleich eins. Gottes Logik, alle sind eins. Wie erklärt Jesus die Logik Gottes? Wenn wir das verstehen, versteht man die ganze Trinität. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Was bezeichnet Jesus als eins? Wenn zwei Personen ineinander sind. Wenn zwei Personen ineinander sind, sagt Gott, dann sind wir eins. Das hat uns kein Mathelehrer beigebracht. Wir wollen das nochmal bei der nächsten Folie ansehen. Bist du mal so gut? Ich will es nochmal wiederholen. Der Vater in mir, eins. Ich im Vater, eins. Sie in uns. Das können Millionen sein. In uns, das werden wir noch sehen, das ist der Vater und der Sohn, sind auch eins. Wenn ihr es mal euren Kindern erklären wollt, es kann ja heute durchaus vorkommen, dass die Kinder, die in den Kindergarten gehen, schon nach Hause kommen oder die Enkel sagen, was ist ein Sex? Das lernen die nämlich jetzt schon im Kindergarten. Wie erklären wir Eltern, was Sex ist? Hier steht's. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Das ist Sex. Papa, wie ist das zu verstehen? Mama und Baba dringen ineinander. Und dann sind sie eins. Also wenn ihr die Trinität verstehen wollt, müsst ihr an Sex denken. Das ist genau das Gleiche. Wenn zwei Menschen ineinander dringen, sagt Gott, dann sind sie eins. Und der Vater und der Sohn sind ineinander. Logischer kann man es ja gar nicht erklären. Eins oder Einheit bedeutet ineinander sein. So lehrt es uns das Neue Testament. Nächstes. So, jetzt haben wir geklärt, dass Vater und Sohn eine Einheit sind, weil sie sind ineinander. Jetzt müssen wir als zweites klären, gilt das auch zwischen Heiligen Geist und dem Heiligen Sohn Gottes? Denn wir wollen ja eine Trinität erklären. Was sagt Paulus? Der Herr ist der Geist. Jetzt haben wir das nächste Problem. Paulus sagt, ein Herr, ein Geist sind zwei. Zwei Personen. Hier sagt Paulus, der Herr ist der Geist. Wie könnte man das erstmal versuchen zu erklären und zu verstehen? Wieso ist denn der Herr Jesus jetzt plötzlich der Geist? Wer hat eine Idee? Ganz einfach. Wenn der Herr Jesus im Heiligen Geist ist, dann stimmt es wieder. Und das erklärt Jesus in Johannes 14, das schauen wir uns an. Das nächste bitte. Das lese ich mal jetzt mal schön und dann erkläre ich euch was. Also, geht los. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Der Geist der Wahrheit, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Bis dahin erstmal. Diese zwei Verse 16, 17 sprechen eindeutig vom Heiligen Geist. Und ich weiche jetzt mal ganz kurz vom Thema ab, weil ich euch noch was erklären will. Könnt ihr euch noch erinnern, vor 14 Tagen habe ich darüber gesprochen, es gibt Gläubige und es gibt Christen. Und hier haben wir den Unterschied. Beim Gläubigen ist der Geist bei ihnen. Er arbeitet an den Gläubigen. Beim Christen ist der Geist in ihnen. Das steht hier. Und genauso war es bei den Jüngern. Erst hat der Geist an ihnen gearbeitet, sie wurden gläubig durch die Wunder. Und am Ende, als Jesus fast zum Himmel fuhr, hauchte er sie an und der Geist kam in sie hinein. Das ist wirklich so. Erst arbeitet der Geist an uns, dann in uns und dann durch uns. Das nur mal nebenbei. Und jetzt sagt Jesus in Vers 16, ich will euch nicht als Weise zurücklassen, ich komme zu euch. Hier spricht er vom Heiligen Geist, hier spricht er von sich selbst. Was bedeutet das? Wenn der Heilige Geist zu uns kommt, kommt Jesus zu uns. Wir haben einen ganz klaren Beweis, dass Jesus im Heiligen Geist ist. Es gibt da noch eine Bibelstelle, aber alleine die beweist das schon. Wenn wir sagen, der Heilige Geist, Jesus ist nicht im Heiligen Geist, dann ist Jesus nicht in uns. Gut, das nächste. Jetzt müssen wir noch die dritte Einheit feststellen. Gibt es eine Einheit zwischen dem Heiligen Geist und dem Vater und dem Sohn? Diese Bibelstelle sagt, dass der Heilige Geist der Geist Gottes ist. Das beweist, dass der Heilige Geist in Gott ist. Diese Bibelstelle sagt, dass der Heilige Geist in Christus ist. Die Bibel sagt, wir haben den Geist Christi empfangen und das ist kein anderer Geist als der Heilige Geist. Also ist der Heilige Geist auch in Christus. Und diese Bibelstelle sagt, dass der Heilige Geist in Gott, halt zurück, dass der Heilige Geist in Gott und in Christus ist. Wir haben also einen ganz biblischen Beleg, dass auch der Geist sowohl im Vater ist, um es mal so zu sagen, und in Jesus. Da haben wir auch, jetzt haben wir die dreifache Trinität, Sohn, Heiliger Geist, also dass Jesus im Heiligen Geist ist und die Einheit zwischen dem Heiligen Geist, dem Vater und dem Sohn. Ich habe eine Tabelle gemacht, jetzt kannst du umstellen. Hier habe ich das nochmal zusammengefasst. Es ist ganz einfach und die Bibelstellen stimmen exakt. Der Sohn Gottes ist im Vater und im Heiligen Geist. Das bezeugen diese Bibelstellen. Der Heilige Geist ist in Gott und in Christus. Das bezeugen die Bibelstellen. Und der Vater und der Sohn sind im Heiligen Geist. Das steht in dieser Bibelstelle. Damit haben wir einen exakten Beleg, dass es einen drei-einen Gott ist. Jeder ist in jedem. Und wenn ihr sagt, das habe ich alles nicht verstanden, weil ich höre das erste Mal, dann habe ich eine Bitte. Markiert euch diese Bibelstelle. Johannes 13, Vers 20. Denn was ich nicht kann, das vermag der Herr Jesus. Er kann die Trinität in einem einzigen Satz uns offenbaren. Also ihr braucht euch bloß diesen Satz zu merken, wenn euch das jetzt irgendwie zu viel ist. Wir lesen den Satz, dann denken wir, dann glauben wir. Ich fange an. Ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. So, fangen wir mal an zu denken. Wer den aufnimmt, den ich senden werde. Von wem spricht hier der Herr Jesus? Vom Heiligen Geist. Nun, versetzt euch doch mal in die Lage. Ihr geht nach Hause und sagt, oh Herr Jesus, ich habe kapiert, ich habe noch nicht den Heiligen Geist. Ich will den Heiligen Geist heute aufnehmen. Der Heilige Geist soll in mich hineinkommen. Was sagt Jesus jetzt? Wenn du das bittest, komm ich in dich hinein. Hier steht schwarz auf weiß, dann nimmt mich auf. Warum? Weil Jesus im Heiligen Geist ist. Und jetzt sagt Jesus noch was. Wenn du mich aufnimmst, nimmst du den auf, der mich gesandt hat. Wer ist denn das? Der Vater. Diese Bibelstelle ist einzig allein ein Beweis, dass es ohne Trinität gar nicht gibt. Wenn hier einer sitzt und sagt, ich habe den Heiligen Geist empfangen, hat er gleichzeitig den Herrn Jesus und den Vater empfangen. Du kannst es gar nicht trennen. Oder ich sage es andersrum. Wenn euch mal jemand fragt, warum brauche ich denn den Heiligen Geist? Damit Jesus und der Vater in dich hineinkommt. Bis jetzt glaubst du immer nur, dass Jesus im Himmel ist und der Vater. Das ist natürlich richtig. Aber der Vater und der Sohn wollen in dich, in dein Herz hinein. Wisst ihr, was hier steht? Wir werden zu ihm kommen und Wohnung machen. Wir, der Vater und der Sohn, will zu uns kommen und Wohnung machen. Und deshalb sagt die Bibel auch zwei Dinge. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Warum? Weil wir den Heiligen Geist in uns haben. Was sagt die Bibel noch? Wir sind ein Tempel Gottes. Warum? Weil der Vater und der Sohn in uns ist. Ihr merkt, es passt alles. Wir müssen hier nichts verbiegen, nichts umdeuten. Es ist eine Einheit. Wer heute sagt, dass Gott keine Trinität ist, kennt diese Bibelstelle nicht. Und er kann mir nicht erklären, wie Jesus in sein Herz kommt und wie Gott in sein Herz kommt. Der Vater und Sohn kommen nur durch den Heiligen Geist in uns hinein. Das belegt diese Stelle. So, jetzt wollen wir noch den zweiten Teil betrachten. Das war ja jetzt erstmal die Theorie. Aber ich habe euch gesagt, die Trinität oder alles, das ist keine Theorie, sondern das ist Leben. Jetzt passt mal auf, was passiert, wenn wir nicht an die Trinität glauben und wollen missionieren gehen. Die nächste Folie. Ich lese euch erstmal diesen Text. Paulus schreibt das in Apostelgeschichte 17, Vers 23, falls jemand es nicht lesen kann. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkünde ich euch, was ihr unwissend verehrt. Habt ihr das mitbekriegt? Was ihr verehrt, verkündet Paulus. Welchen Gott haben denn die Griechen verehrt? Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Diesen Gott haben die Griechen verehrt, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wer sind wir? Das ist Paulus und die Griechen. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir, also die Griechen, sind seines Geschlechts. Diese Bibelstelle beweist, dass die Griechen an den gleichen Gott glauben wie Paulus. Diese Bibelstellen beweisen, dass die Römer an den gleichen Gott geglaubt haben wie Paulus. Diese Bibelstellen beweisen, dass die Juden an den gleichen Gott geglaubt haben wie Paulus. Und diese Bibelstellen beweisen, dass die Heiden an den gleichen Gott geglaubt haben wie Paulus. Und jetzt stelle ich eine Frage. Warum hat der Heilige Geist dann Paulus nach Griechenland geschickt? Warum musste Paulus vor dem römischen Kaiser? Warum musste Paulus in die Synagogen? Und warum musste Paulus auf die heidischen Inseln, um dort die Kranken zu heilen? Wenn sie alle an den gleichen Gott glauben. Jetzt haben wir nämlich ein Problem. Und ich will das Problem mal in die Gegenwart bringen, die nächste Folie. Wir haben wirklich ein Problem. Wir haben drei Weltreligionen. Und alle drei Religionen sagen, dass man vor diesem Gott schuldig werden kann. Und zwar die ganze Welt. Das sagen die Juden, das sagen die Christen und das sagen die Muslime. Und nun? Das ist nämlich das Problem der lutherischen Kirche. Die lehrt, wir haben alle den gleichen Gott. Und wir hatten hier mal Traktate liegen, ich habe sie weggenommen. Zeigt euren Glauben. Ja, da zeigen wir eben, dass wir an den gleichen Gott glauben wie die Juden und die Muslime. Und was sagt die lutherische Kirche? Den Juden dürft ihr das Evangelium nicht verkünden und den Muslimen auch nicht. Weil sie glauben ja an den gleichen Gott. Und jetzt stehen wir da mit unserem Latein. Was ist bei uns anders? Die Trinitätslehre. Nächste Folie. Wir lernen doch nicht bloß, dass alle Welt vor ihm schuldig ist. Das ist doch nicht unser Evangelium. Unser Evangelium ist, ich sage es mal so, dass es noch einen dreifachen Gott gibt. Dass es noch einen Gott gibt, einen Sohn, der die Sünde der Welt trug. Und der die Welt mit sich selber versöhnt hat, sodass er der Welt überhaupt keine Sünden anrechnet. Das ist doch unser Evangelium. Und wenn Jesus nicht Gott ist, dann hat Gott unsere Sünden nicht getragen. Dann können wir das alles vergessen. Im Alten Testament haben die hohen Priester ihre Sünde getragen. Aber im Neuen Testament ist unser hoher Priester der sündlose Mensch, weil er Gott ist. Und er hat die Welt mit sich selber versöhnt, damit Gott der Welt die Sünde nicht anrechnet. So, das nützt mir aber nichts, denn ich lebe 2000 Jahre später. Das könnte man als Geschichte abstufen. Die Bibel ist kein Geschichtsbuch, auch wenn die Theologen diesen Unsinn lehren. Die Bibel ist ein Heilsgeschichtsbuch. Das heißt, das, was hier steht, muss in meine Gegenwart hinein. Und das geschieht nur durch den dreieinen Gott, nämlich der Geist Gottes muss der Welt die Sünde überführen. Der Geist Gottes muss mir es sagen, du bist ein Mensch, für den Jesus starb. Deine Sünde ist so groß, dass Gott sterben musste für dich. Das kann nur der Geist Gottes offenbaren. Er muss mir weiter offenbaren, weil Jesus für dich starb, hast du eine Gerechtigkeit, nämlich den Herrn Jesus. Und er muss mir noch was offenbaren, das Gericht über Satan ist geschehen, Satan ist gerichtet. Wir können überhaupt nicht evangelisieren ohne Trinität. Das geht gar nicht praktisch. Wir brauchen alle drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, weil alle drei für die Welt gekommen ist. Alle drei und nicht bloß der Herr Jesus. Wir brauchen den dreieinen Gott für eine sündhafte Welt. So, und das Letzte, sind gleich fertig. Jetzt sind wir bei uns. Da fühlen wir uns am meisten wohl, wenn wir hier sitzen, hoffentlich. Wenn wir an einen dreieinen Gott glauben, was bedeutet das ganz praktisch für die Gemeinde? Ich lese es erstmal vor. Es ist aus dem 1. Korinther 12, 4 bis 6 und 11. Es sind zwar Zuteilungen unterschiedlicher Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es sind Zuteilungen verschiedener Dienste. Im 1. Korinther 14 kommt die Ämter dazu, aber es ist derselbe Herr. Und es sind Zuteilungen unterschiedlicher Kraftwirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Dies alles nun wirkt ein und derselbe Geist, der einen jeden die eigene Gnadengabe zuteilt, so wie es sein Beschluss ist. Wenn ihr heute mal einen Christen fragt, ich habe es mal gemacht, was bedeutet für dich ganz praktisch die Trinitätslehre? Oder ich habe anders gefragt, was bedeutet das, wenn es keinen dreieinen Gott gibt? Und ich kann mir vorstellen, dass manche sagen, ich weiß es nicht. Obwohl die lutherische Kirche das Bekenntnis hat, ich glaube an einen dreieinigen Gott, wissen die überhaupt nicht, was sie reden. Denn wenn es einen dreieinen Gott gibt, dann muss es doch für mein Leben eine Konsequenz haben. Und die Konsequenz steht hier. Geist, Herr, Gott. Die Reihenfolge ist interessant. Warum? Weil die Gemeinde nur den Geist Gottes empfängt. Und wenn sie den Geist Gottes empfängt, empfängt sie den Herrn und den Vater. Das kann sie gar nicht trennen. So. Und das Interessante ist, dass Paulus uns zeigt, wie was verteilt ist bei Gott. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die wissen nicht, was ein dreieiner Gott ist. Oder ihr Gott ist schon gestorben. Warum? Weil solange Gott lebt, es sind nicht, es waren Zuteilung unterschiedlicher Gaben. Es sind Dienste und Ämter. Stellt euch mal vor, die Lehren gibt es wirklich. Die sagen, das ist heute nicht mehr so. Die stehen auf der Kanzel und lehren. Wie kann ich denn lehren, wenn Gott keine Dienste des Lehrens mehr gibt? Wie kann ich denn sagen, der Herr, Gott hat mich zum Pfarrer berufen, wenn es keine Ämter mehr gibt? Wie irre ist denn sowas? Ihr Leben erklärt, dass ihre Lehre falsch ist. Ich kann doch nicht sagen, der Herr gibt diese Ämter und Dienste nicht mehr, wenn ich selbst diesen Dienst vollführe. So, und dann ist es Gott, der die Wunder wirkt. Auch das wird heute gelehrt, Gott wirkt heute keine Wunder mehr. Dann brauchst du auch nicht evangelisieren, dann brauchst du auch nicht predigen. Wenn die Predigt keine Wunder wirkt, dann brauche ich nicht predigen. Das Wort Gottes soll uns reinigen, soll uns erneuern, unser Denken, das sind Wunder. Das Wort Gottes soll uns zum Herrn bringen, uns erretten von der Sünde, von der Krankheit. Das sind Wunder. Hier steht immer noch zuteilt, wirkt und nicht wirkte und zuteilte. Also wenn wir als Gemeinde sagen, wir glauben an einen dreieinen Gott, dann müssen wir diese Dinge in der Gemeinde haben. Sonst ist unser Glaube tot. Das gehört zum normalen Erwartung. Wir haben es vorhin in der Bibel gelesen. Gott ist ein Geist der Erwartung. Dass wir diese Dinge heute genauso erwarten wie vor 2000 Jahren. Wisst ihr warum? Weil Gott derselbe ist. Es ist derselbe Leib. Es ist derselbe Gott. Stellt euch mal vor, ich würde zu dir sagen, pass mal auf. Du bist jetzt 30 Jahre alt. Du hast bis jetzt immer Menschen Nahrung auf dich genommen, ab morgen tust du Tiernahrung auf dich nehmen. Da wirst du sagen, du bist doch irre. Das ist irre, wenn ich sage, es ist der gleiche Leib, der Leib Christi, aber nach 3000 Jahren brauche ich nicht mehr die Nahrung wie vor 2000 Jahren. Dann nehme ich eben eigene Nahrung, meine Gaben. Das steht in solchen Büchern, könnt ihr überall nachlesen. Entdecke deine Gaben. Paulus sagt, nein! Die Gnadengaben, danach müsst ihr jagen. Also wer an den dreieinen Gott glaubt, erwartet diese Dinge heute noch. Sonst glaubt er nicht an den dreieinen Gott. Und die letzte Folie. Wir werden jeden Tag von diesem dreieinen Gott gesegnet. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.